Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Hallo und herzlich willkommen zu Breitband. Eine Stunde digitale Kultur und Medien. Am Mikrofon Markus Heidmeier. Schön, dass Sie dabei sind. Heute unter anderem mit Netzmusik vom Label Corpit. Dazu später mehr in der Netzmusik. Unsere Themen in dieser Woche. Eingeschätzt, das Geschäft mit der Abmahnung im Internet und wie es ein engagierter Anwalt sieht. Überschätzt, aus dem 100-Dollar-Laptop wird wohl nichts. Unterschätzt, älter als YouTube und vor allem viel chinesischer. Wir porträtieren die Macher der beliebtesten Website Chinas, Tudu. Und sehr geschätzt, die Blogspiele der Woche, wie beispielsweise der Literaturclip 41.
Wissbegieriges Wispern nach Wahrheiten auf wankelmütigen Schritten, Wermutstropfen triefen taumelnd in die Waschkaue, weltgewandte Wimperntusche zerläuft. Eine Seifenoper der Gefühle wringt sich aus, ungeschminkt zeigt sich würziges Wabern nach Wahrhaftigkeit.
Ein Stück von Weigoni mit dem Titel Literaturclip 41 mit sehr vielen Ws. Dazu am Ende der Sendung mehr.
Breitband. Topic.
Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Sie werden auch Piratenjäger genannt, die meist jungen Mitarbeiter der ProMedia GmbH in Hamburg. Tag für Tag und Woche für Woche durchforsten sie, meistens im Auftrag der Musikindustrie, die Online-Tauschbörsen. Die hießen oder heißen beispielsweise Kazaa, Gnutella oder LimeWire. Hier können User, meistens kostenlos, Musik, Filme oder Spiele herunterladen. Dieser Tauschhandel, dieser Online-Tauschhandel, ist aber meistens einigermaßen illegal. Denn die Musikstücke, Filme oder Spiele werden illegal angeboten. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Alleine im aktuellen Jahr 2007, das schätzen jedenfalls Verbraucherschützer, bekam etwa 200.000 Internetbürger eine anwaltliche Abmahnung. Aber auch wer zum Beispiel bei eBay Hosen, Bücher oder Bügeleisen verkauft, läuft Gefahr, kostenpflichtig abgemahnt zu werden. Dass sich hinter den Abmahnern immer wieder auch Absahner verbergen, das weiß Annette Wilmes.
Man hat extrem viele Leute, die illegal Dinge runterladen, also in meinem Fall jetzt Musik. Ich arbeite als Komponist, als Produzent und generiere wirklich jeden Tag Rechte, wo ich auch jeden Tag bestohlen werde, das ist mir auch vollkommen bewusst.
Christian Geller, ein erfahrener Musikproduzent, ist mit seiner eigenen Plattenfirma sehr erfolgreich. Er macht im Prinzip alles selbst, die Songtexte, die Musik, das Marketing. Seine Songs werden wie tausende andere auch in den Tauschbörsen heruntergeladen. Das ist illegal. Anwälte stellen im Auftrag der Musikindustrie Strafanzeige und hoffen, dass sie auf diese Weise mit Hilfe der Staatsanwaltschaft an den Namen und die Adresse des Internetnutzers herankommen. Denn erst dann können die Anwälte der Phonoverbände Abmahnungen verschicken. Aber die Staatsanwälte ermitteln in der Regel nicht bei Bagatellfällen.
Da kommt beispielsweise auch die Frage in Betracht, wie oft man das sozusagen als Wiederholungstäter macht. Wer es macht, seien es Jugendliche, seien es Erwachsene, seien es Personen, die schon mehrfach auf diesen strafbaren Umstand hingewiesen worden sind. Und solche Dinge, solche Faktoren sind zu beachten.
Staatsanwalt Michael Grunwald, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, stellt also unbedingt auf den Einzelfall ab. Er ist ausschließlich für die Strafverfolgung zuständig.
Die Staatsanwaltschaft ist jedenfalls nicht berufen, nur tätig zu werden, damit zivilrechtlich die Rechteinhaber zu ihrem Recht kommen.
Trotzdem kommt es wegen der Tauschbörsen zu massenhaften Abmahnverfahren. Oft trifft es Familien, weil sich meist junge Leute, eben auch Minderjährige, Musik herunterladen. Die Eltern müssen dann zahlen, Rechtsanwalt Nico Herting.
Diese Beträge bewegen sich meist in Größenordnungen von 2.000 bis 5.000 Euro.
Die Summe setzt sich aus der Lizenzgebühr für die Musik und der Anwaltsgebühr zusammen. Die richtet sich wiederum nach dem Streitwert, der den Schaden widerspiegelt, den die Musikindustrie angeblich erlitten hat. Manche Gerichte haben geurteilt 10.000 Euro pro Lied. Eine Einschätzung, die immer mehr in Frage gestellt wird. Auch für Musikproduzent Christian Geller ist es nicht ausgemacht, dass die Tauschbörsen sich schädlich auf den Verkauf von CDs auswirken.
Ich bin fest der Meinung, dass nicht alle Leute, die dort illegal runterladen, auch tatsächlich kaufen würden. Weil also es gibt natürlich auch diese Sammlermenschen, die unbedingt irgendwie alles haben wollen, aber nie im Leben für alles Geld ausgeben würden. Insofern ist es eine Milchmädchenrechnung zu sagen, man verliert da x Millionen oder x Milliarden Euro oder hat da einen Schaden, der dort entsteht. Und da bin ich überzeugt davon, dass das nicht der Fall ist.
Nicht nur bei Urheberrechtsverletzungen, auch im Wettbewerb wird abgemahnt. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen die Werbung einer anderen Firma einfach abkupfert, dann ist das ganz klar unlauterer Wettbewerb und eine Abmahnung berechtigt. Anders sieht es jedoch bei Bagatellverstößen im Internet aus. Zum Beispiel Anbieter bei eBay werden immer wieder Opfer von Massenabmahnungen.
Da hat einer beispielsweise seine Adresse falsch geschrieben, dann wird es abgemahnt oder die Widerrufsfrist für einen Verbraucher wird falsch angegeben mit 2 Wochen statt einem Monat. Und weil sowas eben massenhaft passiert, gibt es dann massenhaft Abmahnungen.
Rechtsanwalt Ulrich Jörs sieht darin ganz klar einen Missbrauch. Dennoch sollte man jede Abmahnung ernst nehmen. Und auch wenn es eine Lappalie ist, sollte der Abgemahnte den Fehler sofort beheben und eine Unterwerfungserklärung abgeben, um ein Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Dabei sollte ich aber darauf achten, dass ich nicht das Muster der Unterwerfungserklärung unterschreibe, das mir der Abmahner zuschickt, denn in diese Unterwerfungserklärung werden oftmals noch Verpflichtungen mit reingeschummelt, die ich eigentlich gar nicht abgeben muss, aber wenn sie unterschrieben sind, dann bin ich dran gebunden.
Die Anwälte dürfen nur im Auftrag ihrer Mandanten abmahnen. In ganz krassen Fällen, auch davon kann Rechtsanwalt Jörs berichten, nehmen sie jedoch Strohmänner. So hat ein Anwalt eine Abmahnung im Auftrag eines angeblichen Immobilienmaklers verschickt, der selbst aber nicht einmal eine korrekte Firmenadresse vorweisen konnte.
Da haben wir starke Zweifel und die Staatsanwaltschaft hat sich den Fall auch schon angesehen.
Einen Rechtsanwalt, der in München seine Kanzlei betreibt und seit vielen Jahren auf fragwürdige Weise massenhaft Abmahnungen verschickt, hat es bereits erwischt. Er wurde im September dieses Jahres vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe von 1/2 Jahr ohne Bewährung verurteilt, wegen Betrugs.
Annette Wilmes über Abmahner und Absahner. Der berühmt-berüchtigte Anwalt, von dem hier gerade die Rede war in dem Beitrag, hatte die Taz, die Berliner Tageszeitung, abgemahnt. Sie habe ihm eine E-Mail geschickt mit einer unaufgeforderten Newsletter-Bestätigung, behauptete er jedenfalls. Es kam also zum Prozess. Und, siehe da, nach einigem Hin und Her wurde aus dem Abmahner ein Beklagter und am Ende sogar ein überführter Betrüger. Sein Name ist Günther Freiherr von Gravenreuth. Und der Anwalt, der an seiner Verurteilung für die Taz mitgewirkt hat, heißt Johnny Eisenberg. Im Netz wird Eisenberg seitdem als Drachentöter gefeiert. Wir haben ihn in seiner Kanzlei besucht und versucht, den Drachentöter zu bändigen.
Hallo, Herr Eisenberg.
Hallo.
Herr Eisenberg, Sie sind ein Held. Zumindest wenn man den Kommentaren auf Heise Online glauben darf. Als da bekannt wurde, dass Herr Gravenreuth verurteilt ist, haben etwa 14.000 Kommentare geradezu gejubelt. Endlich ist ein Abmahnanwalt hinter Gittern.
Ja, so eine Art Drachentöter, ne? Aber das ist ganz ungerecht, dieses Bild von mir.
Um diesen Fall mal richtig einordnen zu können, vielleicht klären Sie uns mal auf, wie die Abmahnung funktioniert. Was unterscheidet eigentlich die berechtigte Abmahnung von der umstrittenen Abmahnung, der Abmahnwelle, dem Abmahngeschäft?
Also die Abmahnung und das zugrunde liegende Streitverhältnis ist überhaupt kein durch das Netz oder durch die modernen Medien entstandenes Institut. Und es ist auch nicht spezifisch für diese modernen Kommunikationsmittel. Das gibt es natürlich auch bei anderen absolut geschützten Rechten, beispielsweise bei Bildrechten, bei Persönlichkeitsrechten. Wenn ich über Sie irgendwelche Schweinereien erzähle, die nicht stimmen, dann haben Sie das Recht, dass ich das unterlasse. Wenn die Zeitung etwas schreibt, was sie nicht darf, weil es falsch ist oder weil es vielleicht so in die Intimsphäre eindringt oder Privatsphäre, dann hat man gegen die Zeitung einen Unterlassungsanspruch. Bei Urheberrechten hat der Autor oder Urheberrechtsinhaber das Recht.
Und da bewegen wir uns dann in die kritische Zone, denn im Internet scheint es ja sehr umstritten zu sein, die Abmahnwellen, die da durchs Netz fluten. Was macht diese Abmahnwellen so umstritten?
Jetzt kommen wir in den Bereich dieser modernen Medien, in denen es eine Vielzahl von einerseits potenziellen Verletzern gibt, die zum Teil einfach auch aus Unerfahrenheit, Unwissenheit oder auch Leichtfertigkeit eben fremder Leute Rechte, die ja auch umfangreich und unübersichtlich sind. Und nun gibt es wiederum Leute, die zum Beispiel solche Stadtpläne machen, und die haben dann Anwälte. Und die Anwälte wissen, wenn wir da tätig werden, kriegen wir für jedes Briefelchen, was wir versenden, was ein Formularmuster ist, wir haben diesen Standardmandanten und die Standardverletzungshandlung, kriegen wir 1.000 Euro. Das löst natürlich eine wahnsinnige Motivation aus, nun flächendeckend zu recherchieren, wo irgendwas stattfindet.
Das heißt, das Problem, das auftritt, ist folgendes, dass es Kanzleien gibt, die sich darauf spezialisieren, das Internet zu scannen, zu durchsuchen nach diesen Rechtsverletzungen und dann quasi einen Standardmassenbrief versendet an 8.000 Haushalte.
Das müssen ja nicht 5 oder 8.000 sein, das können ja auch 5 oder 10 sein, aber jedenfalls ist es dadurch zum Massenphänomen geworden. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass angesichts der Allgegenwärtigkeit solcher Verletzungshandlungen man an dem Institut herum kritisieren muss. Das muss es geben. Es muss, egal wo, der Verletzte das Recht haben, sich zu wehren, und das kann vielleicht auch nicht jeder selbst, dann kann er auch einen Anwalt einschalten, und dass er dann den Schaden zu dem Schaden noch haben soll, seinen Anwalt selber bezahlen zu müssen, ist auch nicht in Ordnung. Was ich aber kritisiere, ist, dass zum Teil der Gesetzgeber aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar den Bestand derartig geschützter Rechte eben einfach übertrieben ausgeweitet hat. Ich finde zum Beispiel die Frage, wo Straßen lang laufen oder Stadtpläne, das ist jedermanns Gut. Telefonanschriften, Anschriften, bestimmte Datensammlungen oder wenn Behörden von Amts wegen, von Gesetzes wegen bestimmte Dinge zusammentragen, dann ist das Allgemeingut. Dann darf da nicht mit solchen Dingen reingefummelt werden. Das ist aber gegenwärtig so.
Ja, aber Sie müssen uns, glaube ich, auch nochmal erklären, worin das Geschäft besteht, das die Kanzleien machen.
Das Geschäft besteht doch schlicht darin, dass Sie innerhalb von 2 Minuten einen solchen Formbrief absenden und dafür aber von der Rechtsprechung auf der Grundlage der üblichen Streitwerte, so nennt man das.
Und den müssen Sie uns erklären. Was ist der Streitwert?
Der Streitwert ist der Wert des Interesses des Verletzten daran, dass die Verletzung unterbleibt.
Geben Sie mir ein Beispiel, Stichwort Musikindustrie.
Musikindustrie, es wird ein Musiktitel kopiert, damit wird ein Urheberrecht verletzt. Das Interesse des Musikverlages daran, dass das nicht geschieht, weil das ja ein hochwertiges und von ihm wirtschaftlich auszunutzendes Gut ist, dieses Recht an diesem Musikstück, das Nutzungsrecht oder das Urheberrecht oder das Leistungsschutzrecht, was immer er da hat, wird dann eben veranlagt, zum Beispiel mit 10.000 Euro oder vielleicht auch mit 20.000 Euro.
Und dann bedeutet das Seite?
Eine Abmahngebühr allein für den abmahnenden Anwalt, über die man dann auch nicht diskutieren kann, von etwa inklusive Mehrwertsteuer 1.300, 1.400 Euro.
Woran orientiert sich dieser Streitwert? Ist der beliebig zu setzen?
Nein, nein, da gibt es ein sogenanntes Streitwertgefüge, das aber meines Erachtens bei diesen Bagatellverstößen völlig übersetzt ist. Da gibt es Erfahrungen. Man weiß, Urheberrechtskammern setzen eben solche Streitigkeiten dann, sagen wir mal, mit 10.000 Euro fest. Und dann macht der erfahrene Anwalt das auch.
Das heißt, diese Abmahnung flattert ins Haus?
Ich werfe den Gerichten vor, man muss ja wissen, dass die Höhe dieser Streitwerte nicht nur das anwaltliche Gebührenvolumen bestimmt, sondern auch die Gerichtskosten, die der Justizfiskus aus den gerichtlichen Verfahren erhebt, bestimmt. Und ich werfe den Beteiligten vor, dass dort zu sehr pauschalierend und generalisierend irgendwelche Erfahrungen aus vorangegangenen Verfahren zugrunde gelegt werden bei solchen Streitwertbestimmungen und nicht der konkrete Einzelfall betrachtet wird.
Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Jahr 2007 etwa 200.000 Abmahnungen von der Musikindustrie ausgesprochen wurden, dann stellt sich ja die Frage, wer soll das im Einzelfall prüfen und wie soll das funktionieren?
Das ist ein zweiter Punkt. Natürlich müssen es letztlich die Gerichte prüfen. Bei diesem Massenabmahnungsgeschäft ist doch kennzeichnend auch noch, dass nicht etwa gleich starke gegenübertreten, sondern ein starker gegenüber einem schwachen. Der starke nimmt einmal durch seine professionelle anwaltliche Abmahnung, aber auch durch die Inanspruchnahme dann seines Schadensersatz- oder Freistellungsanspruchs in Ansehung der Gebühren ja erstmal eine Drohgebärde ein, bei der sich jeder dieser kleinen Verletzer fragen muss, habe ich überhaupt eine Chance? Bin ich in der Lage, mich dagegen zu wehren? Und es ist ja auch so, wenn der dann zu einem Anwalt geht, der was davon versteht, dann wird er ihm als erstes sagen müssen, Freundchen, wenn du mich beauftragst und es sich herausstellt, dass ich dir in der Sache gar nicht helfen kann, dann koste ich genau nochmal dieselben Anwaltsgebühren, die der Gegner erhebt.
Das heißt, das ist eine Praxis der Einschüchterung durch
die Wohnsum. Das ist eine Praxis der Einschüchterung und der mangelnden Rechtewahrnehmung und Rechteverteidigung, weil die Leute sich zu dem vielen Geld, das sie da schon ohnehin zahlen müssen, es gar nicht leisten können, geeigneten Anwalt zu beauftragen. Und man kann ja auch nicht jeden Anwalt fragen. Es muss ja schon einer sein, der was davon versteht. Und der weiß dann natürlich auch, dass es wirtschaftlich keinen Anlass gibt, dem dann entgegenzukommen. Warum soll der seinen ohnehin schwierigeren Job der Verteidigung gegen die Inanspruchnahme des Rechtsverletzers, warum soll der den denn billiger machen, als der, der da sein Musterschreiben aussetzt?
Aber Sie appellieren schon an das Berufsethos Ihrer Kollegen, sich zurückzubesinnen auf eine realistischere Einschätzung.
Das ist völlig aussichtslos. Ich weiß, dass viele Kollegen, die auf diesem Gebiet tätig sind, damit verantwortlich und ethisch und berufsrechtlich nicht so beanstandend umgehen. Aber ich weiß, dass es da auch Horden von Geiern gibt, die überhaupt nicht die rechte Verteidigung, sondern die eigene Einkommensmehrung im Auge haben. Das geht ja so weit, dass sie den angeblich Verletzten anbieten, wir machen das für dich alles umsonst und kostenfrei. Und wenn wir das Geld nicht beim Gegner kriegen, dann brauchst du auch nichts bezahlen. Absolut unzulässig, da entsteht ja gar kein Schaden und mithin auch kein Schadensersatzanspruch. Aber da kann man natürlich nie reingucken. Das kriegt man ja nicht raus, gibt ja keiner zu.
Zum Schluss vielleicht nochmal der Blick nach vorn. Das Kopieren, gerade das digitale Kopieren von Fotos, von Liedern, scheint sich ja doch mehr und mehr als Kulturtechnik zu etablieren. Wie sehen Sie im Zuge dessen die Zukunft des Abmahnwesens und vor allem auch die Zukunft des Urheberrechts? Werden wir nicht mit einem dauerhaften Problem konfrontiert sein?
Ja, natürlich sind wir mit einem dauerhaften Problem konfrontiert. Aber man kann umgekehrt jetzt auch nicht sagen, dass man die Urheberrechte beseitigt und in bestimmten Verbreitungsformen, etwa übers Internet oder in digitalen Formen, dann eben ohne Sanktionen lässt. Das geht eben so lange nicht, wie es auch Leute gibt, die dafür viel leisten und davon leben wollen und müssen.
Johannes Eisenberg über das allgemeine Lebensrisiko für Internetbürger. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Johnny Eisenberg im Gespräch, Held, Drachentöter und Rechtsanwalt in Berlin. Sind auch Sie schon mal Opfer einer Abmahnung geworden oder halten Sie unsere Kritik an den Abmahnwellen für völlig übertrieben? Diskutieren Sie mit uns nach der Sendung unter breitband-online.de. Und jetzt, wie immer, beste Musik aus dem WWW mit Martin Riesel.
Breitband. Netzmusik.
Wer bei Musikdownloads nur an illegale Aktivitäten oder Werteverfall der Musik an sich denkt, verkennt, dass hier längst eine Graswurzelrevolution vieles verändert hat. Netlabels vertreiben fast ausschließlich nicht kommerzielle Musik aus Spaß an der Sache und als Gratis-Downloads. Viele davon sind elektronisch ausgerichtet, wie das aus der niedersächsischen Kleinstadt Hameln stammende Label Corbit. Breitbandnetzmusik mit Drei Farben Haus. Das ist ein Indie-House-Act aus Berlin, der veröffentlicht gelegentlich auch auf Corpit. Dieser Track Someday steht quasi exemplarisch für den Sound dieses kleinen norddeutschen Led-Labels. Corbett pflegt in der deutschen Provinz die Melancholie traditionellen Technos. Das war mal in einem Labelporträt in der Debug zu lesen. Mit traditionellem Techno ist sicher gemeint, dass viele Moden oder Sünden elektronischer Musik an Corbett schadlos vorbeigegangen sind. Da wird nicht rumgeknarzt, alte 80er Jahre oder die jüngsten Elektrospielereien überlässt man anderen und minimal war man hier auf gewisse Weise schon immer. In der Netzmusik beim Deutschlandradio Kultur war das Peloton mit Count, ein Titel von der allerersten bei Corbett erschienenen EP. Und hinter dem Künstlernamen Peloton, da steckt der Gründer und Betreiber dieses Netlabels Mario Vogelsteller. In seinen eigenen Produktionen hört man seine Wurzeln im frühen Detroit-Techno durch. Konzentrierte, minimalistische Loops sind das, die mit bittersüßen Melodien auch die harmonische Seite nicht vergessen, aber auch nicht zukleistern. Seit 2 Jahren betreibt Mario Vogelsteller Corbett und das sind eigentlich 2 Labels unter einem Dach. Beim eigentlichen Corbett gibt's inzwischen 12 Veröffentlichungen, die hat er allein oder mit anderen produziert. Und das Sublabel Corbett Extra kann jetzt 22 Releases anderer Künstler vorweisen. Nicht alle kommen aus Deutschland, nicht alle gehen in die gleiche straighte elektronische Richtung. Corbett ist zwar in erster Linie ein Techno-House-Label, sagt Mario Vogelsteller, doch bin ich auch für andere Formate offen, wenn die Musik die melodiös-melancholische Stimmung des Labels teilt. Manchmal geht sie sogar leicht darüber hinaus in Richtung zartem, optimistischem Pop. Auf der Corbett-Website findet man Links zu Nanu, den Pet Shop Boys, Madonna und Phil Collins. Und bei einem Track hat sich der jetzt im westfälischen Minden ansässige Labelmacher selbst dem lupenreinen Pop hingegeben. You Don't Fool Me von Mario Vogelstellers Projekt Bumchak.
Gepflegte Sounds aus dem Netz. Danke, Martin. Unsere Netzmusik gibt es klar auch im Internet unter breitband-online.de. Da gibt es natürlich auch die gesamte Sendung als Download oder als Podcast. Streng legal, kostenfrei und in 1A Qualität.
Breitband Besprechung.
Ein preisgünstiges Laptop kostet in der Regel 500 bis 600 Euro. Das übersteigt oft den Jahreslohn vieler Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern. So entstand vor einigen Jahren die Idee des 100-Dollar-Laptops. Technisch vereinfacht und softwaremäßig abgespeckt sollte das Laptop als Massenprodukt so die Segnung der modernen IT-Technik nach Afrika, Asien und Südamerika bringen. Aber was als großes Heilsversprechen des Kommunikationszeitalters gestartet ist, droht nun zu scheitern. Der Preis hat sich nämlich mittlerweile fast verdoppelt. Und auch auf diesem Markt, man will es kaum glauben, gibt es mittlerweile heiße Kämpfe um Käufer. Über das Gerät und seine Zukunftsaussichten spreche ich jetzt mit Jörg Schieb, IT-Spezialist. Er ist uns in Düsseldorf zugeschaltet. Hallo, Herr Schieb.
Hallo, grüß Sie.
Klären Sie uns auf, wer steckt eigentlich hinter dieser Idee? Ist es die UNO, die Weltbank? Ist das so eine Art Entwicklungshilfeprojekt?
Also es ist schon eine Art Entwicklungshilfeprojekt, nur stecken nicht die üblichen Verdächtigen dahinter, sondern jemand, den man in den USA sehr gut kennt. Das ist nämlich Nicholas Negroponte. Das ist ein Professor am angesehenen MIT. Das ist ja diese Universität, wo er Technologie erforscht wird, wo sehr viel getüftelt und erfunden wird. Und dieser Nicholas Negroponte, der ist sehr bekannt deswegen, weil er sich schon sehr früh mit dem Internet beschäftigt hat. Viele nennen ihn auch Internetpionier, der kennt sich einfach da aus. Und der hat auch schon sehr früh vor über 20 Jahren oder 15 Jahren, muss man genauer sagen, den Begriff des Digital Homeless geprägt. Digital Homeless, hat er gesagt, ist jemand, der keine Anbindung ans Internet hat in Zukunft, weil er einfach, also Digital Homeless heißt übersetzt obdachlos sozusagen. Und wenn man keinen Zugriff aufs Internet hat, so seine Argumentation früher und auch heute, dann ist man einfach nicht mehr Bestandteil der Gesellschaft und da ist ja durchaus auch was dran und Sie haben es gesagt, die Schwellenländer, die dritte Weltländer, die haben natürlich Schwierigkeiten, ans Internet angebunden zu werden, weil Computer so teuer sind und da hat er sich überlegt, was kann man dagegen unternehmen und hat deswegen gesagt, okay, ich möchte gucken, ich möchte versuchen, ein Notebook zu bauen, der so günstig ist, dass ihn sich wirklich jeder leisten kann, auch in den Schwellenländern und den dritte Weltländern, der sollte 100 Dollar kosten, das war seine Vision, das war sein Ziel und dieser Computer sollte trotzdem vollwertig sein. Man sollte damit alles machen können, alles Wesentliche machen können und vor allem auch ins Internet gehen können. Das hat er vor 2 Jahren sich erdacht auf dieser Wirtschaftstagung in Davos vorgestellt und dann relativ viele Befürworter auch gefunden, die dann schnell das Portemonnaie aufgemacht haben und auch Geld gespendet haben, um dieses Projekt voranzubringen.
Schauen wir uns das Gerät mal näher an, mal so rein technisch gefragt. Ist das ein Gerät, das ganz normal mit Wechselstrom läuft, auf dem die übliche Software installiert ist? Könnte ich damit rein theoretisch in München oder Hamburg auch mal eine Büroarbeit machen?
Die letzte Frage kann man mit Ja beantworten, weil es ist schon ein Notebook, mit dem man Texte schreiben kann, mit dem man auch online gehen kann. Das ist natürlich so gedacht und gewollt, das ist ja ganz klar. Nur es ist kein Notebook im eigentlichen Sinne, wie wir es heute kennen. Also mit Windows drauf und dem teuren Office-Paket drauf und mit Stecker, den ich überall in die Steckdose stecken kann, weil es ist ja ganz klar. Erstmal ist die Software sehr teuer, das ist das eine. Deswegen musste man Lösungen finden, dass man Software benutzt, die kostenlos im Idealfall ist.
Oder würde sich ja beispielsweise Linux anbieten, so eine offene Software.
Haben genau, Sie genommen? Sie bringen es auf den Punkt. Linux ist die Grundlage, das ist das Betriebssystem, das auf dieser Maschine laufen wird, eben weil es kostenlos ist und weil man Linux auch so anpassen kann, so adaptieren kann, dass es den Ansprüchen genügt. Jeder kann das ja so konfigurieren, wie er möchte. Das ist bei Windows zum Beispiel nicht möglich. Deswegen hat man Linux genommen. Das Problem Strom ist natürlich noch ein anderes. Deswegen war das erste Modell, der erste Prototyp dieses 100-Dollar-Laptops, der war so, dass er auch eine Kurbel hatte, eine Kurbel, wo man dran drehen konnte und dann, wenn man also ein paar Minuten gedreht hatte, hat man Strom erzeugt, damit den Akku aufgeladen und konnte dann damit arbeiten, aber das hat sich jetzt dann doch nicht so durchgesetzt. Die neueren Geräte haben dann auch keinen Stecker, die haben aber Solarzellen und werden also mit Sonnenlicht oder Licht im Büro aufgeladen und das ist natürlich schon eine relativ neue Idee, aber macht das Gerät auch teurer, deswegen ist diese 100-Dollar-Geschichte leider geplatzt. Die Geräte kosten ja dann doch etwas mehr, 170, 180, teilweise 190 Dollar.
Ja, das ist ja die interessante Frage, die sich jetzt stellt. Ist denn das Gerät noch überhaupt an den Mann, an die Frau zu bringen? An wen richtet es sich eigentlich? An den Endkunden in den Entwicklungsländern oder an Organisationen, Bildungsorganisationen, Regierungen? Wer kauft das Gerät?
Ist klar, dass die Leute in den dritten Weltländern die Geräte nicht selber kaufen können. Auch wenn sie nur 100 oder 190 Dollar kosten, übersteigt das immer noch lange das, was sich eine Familie, was sich ein Kind, ein Schulkind da leisten kann. Das müssen dann schon die Regierungen leisten, das müssen Sponsoren leisten, aber da ist es trotzdem natürlich besser, diese Laptops sind so günstig wie möglich, damit andere die Tasche aufmachen und das bezahlen. Schulkind in Afrika, der Schulunterricht das ganze Jahr kostet 5 Dollar. Das weiß jeder, der Geld spendet und aufgerufen wird, eben für diese Schulbildung zu bezahlen. Das ist ganz klar, das können die Leute nicht selber bezahlen, zumindest nicht in den dritte Weltländern. In den Schwellenländern wäre das vielleicht dann schon eher möglich und deswegen spricht man auch ganz gezielt, natürlich, Sponsoren Sponsoren an, reiche Leute, Firmen, die das sponsern. Und es gibt auch in den USA, da kann man das Gerät schon kaufen, ein Modell. Man kauft das Gerät da für sich selber zum Beispiel, für die eigenen Kinder, bezahlt aber das Doppelte, also $400 in etwa. Und dann sieht das so aus, dass man das eigene Gerät dafür bekommt. Und ein zweites Gerät wird dann kostenlos in diesen Dritte Weltländern verteilt. Und das ist natürlich ein interessantes Konzept, weil da jeder was von hat. Man bekommt selber das Gerät billiger und ein anderes Kind im Dritte Weltland bekommt das Gerät umsonst.
Sagen Sie, gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Geräte bereits verkauft sind? Ich glaube, Zielstellung war ja von Negroponte, etwa 5 Millionen Geräte in den ersten Jahren zu verkaufen. Gibt es da Zahlen, die auf dem Tisch liegen?
Also er hat ja noch Anfang dieses Jahres gesagt, er will 3 Millionen Geräte dieses Jahr davon absetzen von seinem OLPC. OLPC heißt übrigens One Laptop Per Child, das mal nebenbei noch gesagt, weil das finde ich ist ein ganz netter Begriff. 3 Millionen Geräte wollte er verkaufen und dieser niedrige Preis geht auch nur, wenn man eine sehr, sehr große Stückzahl herstellt. Dieses Ziel ist ganz eindeutig nicht erreicht. Es gibt immer wieder Bestellungen durchaus im Bereich 100.000, 190.000. Länder wie Nigeria oder Uruguay zum Beispiel bestellen Geräte in dieser Größenordnung. Aber die 3 Millionen, die für dieses Jahr geplant waren, die werden wohl erstmal nicht erreicht. Müssen wir abwarten, ob das vielleicht nächstes Jahr besser laufen wird.
Jörg Schieb, IT-Spezialist, vielen Dank für das Gespräch. Unter breitband-online.de können Sie uns Ihre Meinung zum 100-Dollar-Laptop sagen. Und jetzt, wie immer in jeder Woche, das Neueste aus dem Netz.
Breitband, Medien und Meinungen.
Arcor soll Google sperren. Der Internetanbieter Arcor steht unter Beschuss der deutschen Pornoindustrie. Nach der Firma Kirchberg Sexy Films beantragte jetzt auch der Pornohändler Tobias Hoch eine gerichtliche Verfügung. Er forderte Arcor auf, für seine DSL-Kunden den Zugriff auf Google zu sperren. Die Suchmaschine ermögliche Kindern und Jugendlichen den ungeschützten Zugriff auf pornografisches Material. Hoch, der die Seite amateurstar.de betreibt, versucht laut Heise Online auf indirektem Weg ein Grundsatzurteil vor dem Bundesverfassungsgericht zu erzwingen. Sein Ziel sei die Abschaffung der Alterskontrolle für Pornografie in Deutschland. Schülerzeitschrift verboten. Die von der NPD herausgegebene Schülerzeitschrift Perplex ist auf den Index gesetzt worden und ist damit für Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Mit dem Magazin, das vom Landesverband der jungen Nationaldemokraten herausgegeben wird, will die NPD ihren Nachwuchs ansprechen. Nach Ansicht der Jungle World gehen die Inhalte allerdings weit über die offiziellen Positionen der Partei hinaus. Unter anderem ende die Aufforderung, eine Geschichtsstunde in der Schule mit Provokationen zu stören, in einer Lobeshymne auf Adolf Hitler und Rudolf Hess. Jung, frech, deutsch ist das Motto der Zeitschrift, die zuletzt in einer Auflage von 40.000 Exemplaren gedruckt wurde. Wasserzeichen gegen Videopiraten. Ein digitales Wasserzeichen soll die Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Videos verhindern. Das amerikanische Marktforschungsunternehmen Nielsen hat ein entsprechendes System mit dem Namen Digital Media Manager entwickelt. Als potenzielle Kunden gelten Medienkonzerne wie NBC, aber auch Netzwerke wie MySpace. Der Digital Media Manager könnte bereits beim Upload von Videos die Lizenz überprüfen. Facebook schnüffelt weiter. Der Streit um das Facebook-Werbeprogramm Beacon weitet sich aus. Die Betreiber des sozialen Netzwerks haben eine Funktion eingerichtet, mit der Mitglieder über das Konsumverhalten ihrer virtuellen Freunde informiert werden. Nach massiven Protesten richtete Facebook zunächst eine Opt-in-Funktion ein. Die Mitglieder der Community müssen der Verwendung ihrer Daten zu Werbezwecken jetzt ausdrücklich zustimmen. Damit ist der Fall noch nicht erledigt. Die Schnüffelsoftware sammelt nämlich auch Informationen über Benutzer, die sich dagegen ausgesprochen haben, und speichert sogar das Nutzerverhalten von Usern, die ihre Facebook-Mitgliedschaft längst gekündigt haben. Community-Gründer Mark Zuckerberg war das immerhin eine Entschuldigung wert. Wir haben, erklärte er, eine Menge Fehler gemacht.
Medien und Meinungen in dieser Woche zusammengestellt von Kolja Mensing. Und jetzt der zweite Teil der Netzmusik.
Breitband, Netzmusik.
Im ersten Teil der Netzmusik ging es um das Label Corpit, jetzt im zweiten um dessen vielleicht interessanteste Künstlerin. Sie heißt Bobby Baby, kommt aus Schweden und gilt in der Netlabel-Szene als einer der stillen Stars. Mit traumhaft schönen Stücken zwischen Ambient, Folk und Elektronik. Thank you. Deutschlandradio Kultur Netzmusik mit dem Track Bobby von Bobby Baby. Die komplette Playlist und alle Links wie immer unter breitband-online.de. Bobby Baby, die heißt eigentlich Elinor Blixt und ist vor 24 Jahren in Südschweden geboren. Mit 12 hat sie Gitarre angefangen, bald auch mit Songschreiben. Seit Anfang 2005 nennt sie sich Bobby Baby und bringt ihre Musik ausschließlich im Internet raus. Und da ist auch Mario Vogelsteller auf die junge Schwedin aufmerksam geworden. Die melancholische Grundstimmung ihrer Songs passt gut zu seinem Labelprofil. Seitdem veröffentlicht Bobby Baby bei Corpit und andere Künstler des norddeutschen Netlabels remixen ihre Tracks. Dass die viel mit akustischen Instrumenten wie Klavier und Gitarre erarbeitet sind und Gesang in eher songartigen Strukturen aufweisen, stört den Labelmacher nicht, sondern sind eher willkommene Ergänzung seines Angebots. Seit Bobby Baby im vergangenen Jahr von Malmö nach Berlin gezogen ist, ist sie auch in anderen Projekten aktiv, im elektronisch-experimentellen Duo Bobby und Blum sowie der Dreimann-Band It's a Musical. Da nicht mit Musical-Musik, sondern mit schönen Popsongs im Orgelsound. Und wenn sie gerade mal nicht mit einer dieser Projekte unterwegs ist, dann alleine. Am 8. Dezember startet Bobby Baby eine Deutschland-Tournee und veranstaltet im nächsten Sommer vielleicht wieder ihr Popcamp für deutsche und schwedische Teenager-Mädchen. Bobby Baby mit Goodbye Love.
Breitband, Porträt.
Das Video ist der Star im Internet. Handykameras und digitale Fotoapparate mit Videofunktion machen's möglich. Jedermann kann mittlerweile via Videoplattform im Internet zur kleinen One-Man-TV-Station werden. Das bekannteste Portal dürfte YouTube sein. Zumindest in der westlichen Hemisphäre. Täglich 65.000 neue Videos und 100 Millionen angesehene Clips. Fast jeder kennt YouTube. Was die meisten aber nicht wissen, in der östlichen Hemisphäre, genauer in China, gibt es ein ähnlich großes Portal. Tudu heißt das chinesische Pendant zu YouTube. Die beiden Gründer Gary Wang und der Holländer Mark van der Scheis haben ihr Videoportal sogar 2 Monate vor YouTube ins Leben gerufen. Eleni Klotzikas hat mit den Machern für uns in Shanghai gesprochen.
Der größte Unterschied ist, dass Tudou eine komplett chinesische Portal ist. Das heißt, alles ist auf Chinesisch und es gibt auch nichts auf Englisch. Ausländische Firmen, die in China tätig sind, machen oft den Fehler, dass die versuchen, die englische Website zu übersetzen und dann hier eins zu eins zu kopieren. Das funktioniert nicht. Man muss eine Website machen, die nur für China gut ist. Also die Websites hier sehen auch ganz anders aus, sind viel mehr mit Farben und die sind viel beweglicher.
Mark van der Chais, Mitbegründer von Tudou, wohnt in Shanghai, ist 34 Jahre alt, mit einer Chinesin verheiratet und lebt seit 7 Jahren in China. Er ist ein Insider der chinesischen Kultur. Der ehemalige Daimler-Chrysler-Manager verdient heute sein Geld mit dem chinesischen Internet. Ihm gehören neben Tudou eine Dating-Webseite und eine Online-Gaming-Firma. Die Idee, ein Online-Videoportal zu gründen, kam ihm vor 2 Jahren beim Golfspielen mit seinem heutigen Geschäftspartner Gary Wang, ein junger Chinese, Anfang 30, der in Amerika Informatik studiert hat.
For most of the startups, they always like, okay, this sounds cool, this sounds exciting, let's do it. And there's no time.
Es lief bei uns wie bei den meisten Startups. Wir dachten, hey, das hört sich irgendwie cool an. Eine Marktanalyse haben wir vorher nicht gemacht. Schließlich gab es so etwas Vergleichbares noch nirgendwo auf der Welt. Also haben wir einfach losgelegt.
Tudou heißt auf Mandarin Kartoffel, analog zur Couch Potato, die nun nicht mehr vor dem Fernseher hockt, sondern kleine Videofilme auf dem Computerbildschirm anschaut. Die meisten Videos, die Benutzer auf Tudou hochgeladen haben, sind Ausschnitte aus populären Serien oder Musikvideoclips, vor allem koreanischer Popstars. Doch auch der User-Generated Content, Amateurvideos, die Benutzer von sich und ihrer Umwelt gedreht haben, nimmt zu. Die neuen Medien haben auch in China einen kulturellen Wandel bewirkt. Die Scheu, sich von der Masse abzuheben und sich öffentlich darzustellen, sei vor allem bei der jungen Generation überwunden, erklärt Gary Wang, Geschäftsführer und Mitbegründer von Tudou.
By comparison, the Chinese culture tend to be more conservative, tend to be more inward-looking.
Im Vergleich zu westlichen ist die chinesische Kultur vielleicht ein bisschen introvertierter. Aber die neue Generation, und ich denke vor allem an alle nachkommenden Generationen nach der Einführung der Ein-Kind-Politik in den 80er Jahren, sind viel individualistischer, extrovertierter und haben kein Problem, sich zu präsentieren. Ich glaube, dass dieser Trend anhalten wird und vielleicht sind sie in ein paar Jahren sogar individualistischer als ihre Altersgenossen in westlichen Ländern.
Rechts oben auf der Internetseite tudou.com blickt einen eine orangefarbene Maske an, das Logo von Tudou und Sinnbild für darstellende Kunst in China. Jeder ist Regisseur des eigenen Lebens, steht in chinesischen Schriftzeichen daneben. Außer politischer Videos, in denen das Regime kritisiert wird, und Clips mit pornografischen Inhalten, sind den Videobloggern keine Grenzen gesetzt. Besonders beliebt sind selbstgedrehte Karaoke-Videos oder Clips, in denen User tanzen. Anders als bei YouTube entscheiden die User selbst, welche Videos gefeatured werden, also auf die erste Seite kommen. Unter den Videos mit den höchsten Bewertungen sind auch immer Pannenvideos. Was in China als komisch empfunden wird, das ist für den Holländer Mark van der Chais, Mitbegründer von Tudou, ganz klar eine kulturelle Geschmacksfrage. Für ihn ein Grund, warum die angloamerikanisch dominierte Videoarchivseite YouTube in China nicht erfolgreich ist. Die Kulturunterschiede kann er an sich selbst beobachten.
Die Humor ist ganz anders. Viele Dinge sind dabei, wenn man sich die anschaut, also ich finde die nicht unbedingt komisch. Also es sind viele Firmen, die sehr, sehr populär sind hier, die ich überhaupt nicht interessant finde. Wobei, wenn ich YouTube-Firmen anschaue, dass ich öfters glaube, hey, die sind gut. Also Humor, die man in China viel sieht, sind ja Leute, die einen Unfall haben oder so. Oder um solche Dinge wird viel gelachen hier. Oder es ist Humor, ja, die man in Europa in den 50er, 60er Jahren vielleicht gut gefunden hat.
Das Videoportal Tudou soll sich in den nächsten Jahren ganz durch Werbung finanzieren. Bevor ein Video beginnt, sollen 8 bis 10 Sekunden lange kommerzielle Werbespots gezeigt werden. Bei rund 55 Millionen angeklickten Videos pro Tag könnte das ein lukratives Geschäft werden. Doch noch ist die Zahl der Werbekunden nicht gewinnbringend. Die Unternehmer konzentrieren sich vor allem auf eines, ihre Marktführerposition zu behaupten.
Unser einziges Ziel im Moment ist zu wachsen. Am Ende kann man nur echt viel Geld verdienen, wenn man der größte Website hier in China ist. Die sind wir jetzt auch. Aber wir möchten noch weiter wachsen. Nur der absolute Nummer 1 kann sehr viel Geld verdienen in dem Land.
Bisher scheint das Konzept für die Tudu-Gründer Mark van der Chais und Gary Wang aufzugehen. Laut Nielsen-Rating ist Tudu.com heute eine der am schnellsten wachsenden Internetseiten im gesamten World Wide Web. Aus dem ehemaligen Garagen-Startup ist ein Internetunternehmen mit rund 40 Mitarbeitern geworden, das seinen Sitz in einem modernen Loft in Shanghai hat. Auf ein Milliardenübernahmeangebot von Google warten die Gründer erst gar nicht. Sie verlassen sich lieber auf das eigene Gespür für den chinesischen Internetmarkt.
Tudu und seine Macher waren das im Porträt von Eleni Klotzikas.
Breitband, Blockspiel.
Blockspiel, das ist unsere Rubrik für Ihre Radiobeiträge. Hörspiel, Doku, Statement, alles ist willkommen und kann unter breitband-online.de hochgeladen werden. Restzeit, so heißt eines der Stücke in dieser Woche. Ein Stück, das uns in die Tiefen der Numerik, Ziffern- und Zahlenmystik einführt. Restzeit von Adrian. Das Stück der Woche dagegen holt uns zurück aus dem Reich der Zahlenmystik auf den Boden der Tatsachen. Ein Alltagsmoment, den wohl jeder kennt, der jemals in einem Mietshaus gewohnt hat. Also jetzt zuerst das Stück Geständnis von Brennpunkt Ostkreuz und danach das Interview mit dem Autor.
Es war dann viel einfacher, als ich gedacht hatte. Also, auch wenn es für mich das erste Mal war, im Grunde. Ich wollte nie, also eigentlich ist mir das ja fremd, aber wenn es zu viel wird, dann muss man sich wehren. Und es war auch okay. Ich bin die Treppe runter, hab mir vorher was angezogen natürlich, bin runtergegangen. Und dann habe ich da geklopft. Die Klingel ging nicht, hab geklopft und dann ging die Tür auf. Und mitten in der Nacht hat der natürlich blöd geguckt, aber ich hab halt gesagt, nee, tut mir leid, ist echt zu laut. Hab ich gesagt. Und da hat er mich so angeschaut und hat gemeint, gar nichts hat er gemeint, hat einfach die Tür zugeklatscht. Aber ich bin hochgegangen dann wieder und war zufrieden und es wurde zwar nicht leise, aber es war für mich das erste Mal.
Norbert Herrmann alias Brennpunkt Ostkreuz, den ich jetzt am Telefon begrüße. Hallo, Herr Herrmann.
Hallo Markus, schönen Tag.
Ja, wie viel Autobiografisches steckt eigentlich in dem Stück?
Oh, es ist natürlich inspiriert von einem Moment, den ich ähnlich erlebte, aber der Moment war ein bisschen komplizierter. Ich habe es dann umgesetzt in ein kürzeres Stück.
Die Alltagsbeschreibung, so wie auch dieses Stück, was wir gerade gehört haben, prägen ja die meisten Ihrer Stücke. Was interessiert Sie eigentlich an diesen Alltagsbeschreibungen?
Oh, das ist eine schöne Frage. Es interessiert mich einfach, dass auch zwischen den Zeilen ab und an Sachen da sind, über die man schmunzeln kann und die einem Spaß machen, ein bisschen besser drüber nachzudenken. Also, dass es verschiedene Ebenen gibt, wie in dem Stück jetzt auch, gibt es natürlich die Ebene des Ich-Erzählers, der ein bisschen komisch ist. Dann gibt es die Ebene des Inhalts, was er genau erlebt. Und es gibt auch noch ein bisschen die Technikebene, wo er sich gerade befindet. Und das habe ich versucht umzusetzen, indem er so spricht, als würde er beichten oder ein Geständnis abgeben.
Ihr Arbeitsmotto, haben Sie ja mal berichtet, sei quick and dirty. Was verstehen Sie eigentlich genau darunter?
Das ist in dem Stück sehr passend. Ich hatte mir nur den ersten Satz ausgedacht, habe mich an den Rechner gesetzt und habe den ersten Satz gesagt und geguckt, was als nächstes aus meinem Mund rauskommt. Und das habe ich dann auf Stopp gedrückt und das war dann das Stück. Es war ganz nett, meine Freundin saß nebendran und hat ein bisschen amüsiert geschaut, was ich denn da wieder für ein Zeug erzähle.
Betreiben Sie eigentlich diese Audioproduktion professionell oder ist das so eine Art Hobby, das Sie da betreiben?
Leider nicht professionell, nein, das ist ein Hobby. Ich sitze am Mac und rede einfach in den normalen Audioeingang rein. Ich habe nicht mal eine richtig professionelle Ausrüstung.
Norbert Herrmann alias Brennpunkt Ostkreuz, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir werden noch einige Stücke von Ihnen zu hören bekommen in Zukunft.
Sehr gerne, bis bald.
Ja, machen Sie es gut.
Tschüss.
Und das war auch schon wieder das Magazin Breitband für diese Woche. Alle Stücke und die ganze Sendung finden Sie natürlich auch im Netz unter breitband-online.de. Hier folgt jetzt die Deutschlandrundfahrt und vorher gibt's bei uns nochmal Bobby Baby, die, wie schon gehört, ja jetzt auf Deutschlandtour ist. Alle Daten der Tour finden Sie auf unserer Netzseite. Mein Name ist Markus Heidmeier und ich wünsche Ihnen, ob digital oder analog, noch ein schönes Wochenende.